Herr Gott, wir bitten dich, dass wir gute Zuhörer sind, wenn du zu uns sprichst. Und bitte hilf, dass aus dem, was wir hören und verstehen, auch gute Taten und gute Früchte entstehen. Bitte belebe du unseren Glauben und unser Handeln durch die Kraft deines Wortes und deines Geistes. Das bitten wir dich im Namen von Jesus. Amen.
Wir hören aus dem Psalm 5. Und wir haben gerade eben im Lied gesungen, du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fremden Ort, sondern hier in seinem Wort. Und ja, so wollen wir das auch angehen, Gott in seinem Wort begegnen. Psalm 5. Dem Vorsänger mit Flötenspiel, ein Psalm Davids. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott. Denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen, verabscheut der Herr. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne deinen Weg vor mir. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit. Ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, o Gott. Lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Worte des lebendigen Gottes.
Psalm 5 ist ein Gebet, deswegen ich muss auch nochmal beten. Himmlischer Vater, vor uns liegt ein Psalm, der viele starke Aussagen macht. Und wir bitten dich, dass du meine Worte jetzt führst und meine Gedanken führst, sodass wir wirklich nur das daraus entnehmen, was du dadurch sagst. Und dass es dazu führen wird, dass wir mehr wie Jesus sind am Ende. In seinem Namen. Amen. Was waren die schlimmsten Momente der Anfeindung, die wir jemals erfahren haben? Was waren die Momente in unserem Leben, die uns entweder tief verletzt oder rasend vor Wut gemacht haben? Bei manchen wird diese Frage etwas im Kopf in Gang setzen. Wir überlegen, denken nach, reihen Sachen aneinander und stellen eine Reihenfolge auf. So würde es mir gehen, weil ich habe ein sehr behütetes Leben bisher gehabt. Aber für andere springt vielleicht sofort etwas Schlimmes, womöglich sogar etwas Traumatisches in den Sinn und das Herz überspringt einen Schlag. Womöglich ist es etwas, was wir vielleicht noch nicht hundertprozentig verarbeitet haben. Und bestimmt wurden die wenigsten von uns mit dem Tod bedroht, aber ich weiß, dass wir auch solche bei uns in unserer Mitte hatten. Es muss aber auch nicht unbedingt körperliche Gewalt sein. Auch Lästereien und Mobbing am Arbeitsplatz sind Formen der Feindschaft. Und in einer Welt, die gefallen ist und die von Sünde geprägt ist, da müssen wir uns fragen, wie gehen wir mit Anfeindung um? Und vor allem dann, wenn sie anhaltend ist. Und was machen wir mit diesen Erfahrungen, die wir nicht loszulassen scheinen können? Wie beten wir dann? Wir haben alle schon den Spruch gehört, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Und Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und oft ist der christliche Ratschlag in Situationen, von denen Psalm 5 spricht, dass ein Christ jedem Menschen alles vergeben soll, egal was vorgefallen ist. Und dadurch, so heißt es, wird man frei werden. Unser Psalm heute spricht genau von solchen Situationen, akute Lebenskrisen, Anfeindung, Bedrängnis. Es ist nicht der klassische Lobpsalm oder Danksagungspsalm, das haben wir bei der Lesung sicher schon gemerkt. Der Psalm ist von David und wurde höchstwahrscheinlich, wie es am Anfang heißt, zu Flötenmusik gespielt, das heißt, er ist auch zum Lied geworden. Und es ist ein Gebet, das große Bedrängnis zum Ausdruck bringt. Das sehen wir durch den ganzen Psalm hinweg. In Versen 1 und 2, da steht hier etwas von Seufzen, von Schreien im Gebet, ist die Rede. Er ist völlig verzweifelt. Und in Versen 5 bis 7, da werden Prahler genannt, Übeltäter, Lügner, Blutgierige und Falsche. David war in seinem ganzen Leben oft bedrängt. Der Psalm ist so allgemein gehalten, dass wir nicht genau sagen können, welches Ereignis da am besten passt oder zutrifft. Aber wenn wir uns ein bisschen erinnern, dann war David ein erfolgreicher und angesehener Feldherr unter König Saul. König Saul wurde eifersüchtig und wahnsinnig und versuchte David mehrmals zu töten. Aber David entkam durch Gottes Hilfe. David siegte. Und später wurde David selbst König, aber selbst während seiner Zeit als König wurde sein eigener Sohn Absalom ihm zum Feind, spann eine Intrige gegen seinen Vater. Und auch hier musste David von seinem eigenen Sohn fliehen. Und David entkam wieder und siegte und danach gab es noch eine Revolte. David siegte wieder. Also es gibt noch einige Sachen mehr, aber wir bekommen einen Eindruck. Egal welches dieser Ereignisse nun hinter Psalm 5 steckt, eins ist sicher, David kannte Feindschaft. Er hatte viele Feinde in seinem Leben. Und er musste mehrmals um sein Leben fürchten. Und David war aber auch nicht wehrlos. Er wurde später König und er hatte viele Freunde, er hatte viel Ansehen, er hatte auch Macht. Und trotz seiner Macht zückt er nicht das Schwert gegen seine Feinde, sondern wie wir es hier sehen, er wendet sich an Gott im Gebet. Und das ist an sich schon mal eine Herausforderung für alle von uns. Tun wir das auch. Das Gebet die erste Instanz in der Not. Und vielleicht würden wir sagen, ja, möchte ich gerne, aber wie bete ich in solchen Umständen? In Versen 2 und 4 finden wir im Seufzen das Gebet ohne Worte. Und dann mit Schreien und der Stimme wird es zum Gebet mit Worten. Gebet ist beides und sollte beides sein. Gebet ohne Worte ist etwas Natürliches, wenn die Situation und die Umstände über unser Vermögen hinausgehen. Und Gebet mit Worten bringt die Sache mehr auf den Punkt, hilft uns selbst im Verstehen besser. Und trotz der akuten Lage verliert David nicht den Ton und auch nicht die Ehrfurcht vor Gott in diesem Gebet. Das sehen wir in Vers 3. David, der selbst König ist, richtet sich an Gott als den höheren König. Er nennt ihn mein König und mein Gott. In Vers 4, da steht in der Schlachterübersetzung, die wir vor uns haben, dass David Gott zu Befehl sein wird. Ich finde, das ist ein komischer Ausdruck. Ich bevorzuge da die Elberfelder, wo steht, früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen. Hier geht es nicht so sehr um den Betenden, sondern es ist mehr um das Gebet selbst. Das Gebet wird von David quasi zurechtgelegt, vorgestellt. Er stellt es auf wie so eine Reihe von Soldaten in Heerformation oder wie ein Opfer auf dem Altar zugerichtet wird. David zieht nicht in die Schlacht mit seinen Feinden, sondern er zieht vor Gott im Gebet mit und wegen diesem Problem. Er überlegt sich Argumente. Psalm 5 legt uns ein Beispiel vor, gelegentlich beim Beten zu pausieren und zu überlegen, was wir als nächstes zu Gott sagen werden. Und in Vers 4, da steht auch Ausschau halten. Denn wenn man mit Worten betet und sich auch Argumente überlegt, dann fällt es einem im Nachhinein leichter, sich zu erinnern, dass man gebetet hat und auch, dass man und was man gebetet hat. Und wäre es nicht schade, wenn wir vergessen, was wir gebetet haben? Denn wenn wir das vergessen, wie sollen wir dann Gott danken, wenn er erhört hat? Und wie sollen wir ihm davon und allen anderen Menschen Zeugnis geben von der Erhörung? David will eine Antwort und er hält Ausschau nach der Erhörung. Und zum späteren Reflektieren können wir dann uns selbst fragen, ob wir das in unseren Gebeten so machen oder ob wir vielleicht sowas wie ein Gebetstagebuch anfangen wollen, sodass wir auch im Nachhinein davon Zeugnis geben können und auch Gott Dank sagen können. Das erste Argument, das David Gott vorbringt, das finden wir in den Versen 5 bis 7. Da geht es gleich los mit "Denn du". In seiner Bedrängnis und Anfeindung verkündigt David im Gebet Gottes Charakter. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. David ist in einer brenzlichen Situation. Seine Feinde wollen ihn ans Leben. Und David betet und hält Ausschau nach Erhörung, weil Gott gerecht ist. Bei Gott darf es keine Gesetzlosigkeit geben und sich blicken lassen. Das ist sein erstes und gutes Argument. Und das ist auch ein Argument, was wir in unseren Gebeten gebrauchen dürfen. Schwieriger wird es in Vers 6. Was machen wir damit? Du hast alle Übeltäter. Ich dachte, Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder. Vielleicht liegt es daran, dass es das Alte Testament ist. David war noch nicht so weit in seiner religiösen Evolution, wie wir Christenmenschen mit unserem aufrechten Gang. Das ist ein Spaß. Und ich hoffe, dass wir schwierige Textstellen im Alten Testament nicht so wegreden. Der Satz, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder, der steht nicht in der Bibel. Der beinhaltet Wahrheit, ja, aber die Bibel ist viel differenzierter. Sünden in der Bibel sind immer Handlungen. Und in einem Kommentar habe ich Folgendes gefunden. Sünde ist kein Ding, das man kaufen und ins Heiligtum bringen oder auf den Altar Gottes legen kann. Schlussendlich gibt es etwas wie Sünde nicht. Es gibt aber sehr wohl Sünder. Und es sind böse gesinnte Sünder, die Gott erlösen will. Die Sünde lässt sich nicht trennen von der Handlung. Und deswegen müssen wir bejahen, ja, Gott hasst Sünder, aber er liebte die Welt und sandte Jesus, Sünder zu erretten. Und wenn wir diese Spannung als Christen nicht halten können, dann laufen wir Gefahr, dass wir Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit gegen seine Liebe ausspielen. Es gehört alles zusammen. Gott ist eine Person. Und es ist Gottes Liebe für seine Kinder, die ihn zürnen lässt. Und Gottes Zorn selbst hat seinen Ursprung in seiner Liebe. Das ist das erste Argument von David hier. Du, Gott, bist gerecht. Kein Sünder kann vor dir bestehen. Und das ist ein Schock. Das ist erschreckend. Weil wer kann dann überhaupt bestehen? Wenn ich so beten würde, verurteile ich mich nicht selber? Was ist, wenn Gott mich hasst, wegen dem, was ich getan habe? Diese Gedanken sind vielleicht auch David gekommen. War David perfekt? Hatte er eine weiße Weste an? Warum sollte er Gott nahen dürfen und andere nicht? Und schließlich hatte auch David Ehebruch und Mord auf seinem Gewissen. Und genau deshalb finden wir nach diesem ersten Argument Verse 8 und 9. David, der zu Gott in seiner Anfeindung und Bedrängnis betet, verkündigt erst Gottes Charakter und Heiligkeit. Er muss sich dann aber auch erinnern, warum er Gottes Nähe genießen darf. Es ist nicht, weil er gerechter ist als andere Menschen. Es ist aus Gnade. Und genauso ist es bei uns. David hat sich das nicht verdient und wir auch nicht. Durch Jesus haben wir diesen besonderen Zugang zu Gott im Gebet. Und alle unsere Gebete sollten eine Erinnerung dazu beinhalten. Es ist ein Geschenk. Wenn nun unsere Nähe zu Gott ein Geschenk ist, dann ist die Reaktion darauf, dass wir so nah sein dürfen, dass wir heilig werden wollen, wie Gott heilig ist. Und dass wir Gottes Charakter nicht nur in Worten verkünden, sondern auch in unserem Leben. Und das ist Vers 9. Das bildet ein zentrales Anliegen in dem ganzen Gebet. Leite mich in deiner Gerechtigkeit. Um meiner Feinde willen, ebne deinen Weg vor mir. Gott im Himmel, mein König, geheiligt werde dein Name. In meiner Bedrängnis und Anfeindung schreit es in mir nach Vergeltung und Gerechtigkeit und Rache. Die Situation geht mir über mein Vermögen hinaus und Vater, leite mich, führe mich, so wie du willst. Sonst werden meine Feinde lachen, sonst werden sie spotten, sonst werden sie Genugtuung empfinden, wenn ich jetzt nachgebe und selber Rache übe. Schließe meinen Mund, binde meine Hände, so dass du in mir geehrt wirst. So wäre vielleicht eine mehr ausführlichere Version dieses Gebets. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. David geht es in seiner misslichen Lage noch nicht mal um sich selbst. David geht es um Gott, den er mehr liebt als sich selbst. Und dies sollte auch immer unser erstes Anliegen sein. Zielen unsere Gebete auf Gottes Verehrung. Und wenn das auch der Fall ist, dann ist Gottes Ehre das Beste, was wir jemals haben könnten. Das Gebet geht weiter mit einem zweiten Argument in den nächsten Versen. Verse 10 und 11. Das erste Argument hat Gottes Charakter herangeführt und David sagt, dass Gott gegen Böses handeln muss, um sich selbst treu zu bleiben. Und David erinnert sich auch, dass er das nicht verdient hat, in so dieser Nähe da zu sein, sondern es durch Gnade empfangen hat. Und jetzt wird er konkret, was seine Feinde angeht. Denn in ihrem Mund, ihr Inneres, ihr Rachen, ihre Zungen, ihr. Nichts Zuverlässiges, voll Bosheit, ein offenes, möchte hinzufügen, stinkendes Grab, Heuchler. Sprich sie schuldig, verstoße sie. Kann das ein Christ wirklich beten? Wo ist hier die Feindesliebe? Vielleicht sind wir hier doch noch irgendwo im Alten Testament. Was hier schwer verdaulich klingt und ist, muss aber trotzdem nicht unchristlich sein. Erstens hat David viel mehr in Sachen Bedrängnis und Feindschaft erduldet, als die meisten von uns jemals erleben werden in unserem beschützten, zivilisierten, deutschen Leben. Hoffen wir es. Und wir können dafür dankbar sein. Wenn wir mal in einer ähnlichen Situation sein werden wie David, wie werden wir dann beten, können wir uns fragen. Und zweitens, dieses Gebet im Psalm 5 würde uns nicht viel Anwendbares geben und lehren, wenn es aus einem trivialen Hintergrund entstanden wäre. Zum Beispiel, mein Nachbar hat mein Schaf getreten. Stattdessen zeigt es uns, dass biblische Lehre auch auf die extremsten Situationen anzuwenden ist. Was machen wir also mit diesen Versen? Und als Gemeinde, dann lernen wir Leute kennen, die sehr gebrochen sind, die haben Traumatisches erlebt. Und vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen. Manche von uns müssen Erinnerungen mit sich rumschleppen und Erfahrungen verdauen, die kann ich mir nur schwer vorstellen. Doch diese Last wird noch größer, wenn wir überfromm und unsensibel dann Aufforderungen von uns geben, dass jeder Christ alles allen vergeben muss. Das ist weder biblisch noch christlich. Wer diese Extreme durchgemacht oder gerade durchmacht, von denen dieser Psalm ja spricht, wie sollte sich dann so eine Person fühlen oder beten? Verbrechen sind gegen uns begangen worden. Wo ist die Gerechtigkeit? Wenn wir Wut und Scham empfinden, so können wir das Geschehen nicht loslassen, bis wir wissen, dass Gerechtigkeit gesiegt hat. Wie können Christen nach traumatischen Erlebnissen, nach Verfolgung und Folter, nach Missbrauch, nach Vergewaltigung wieder Frieden finden? Und Psalm 5 gibt uns hier einen guten Ansatz. Erstens, Gottes Gerechtigkeit im Gebet verkündigen. Das haben wir jetzt schon gehabt. Zweitens, und wegen Gottes Gerechtigkeit müssen wir die Dinge beim Namen nennen, wie David das hier tut. Ein Christ sollte nicht aus falscher Frommheit Sünde beschönigen oder verwässern. Er nimmt kein Blatt vor den Mund hier, er ist nicht politisch korrekt, er ist nicht überfromm, redet es nicht schön und schon gar nicht vor Gott im privaten Gebet. Und drittens, und das ist wahrscheinlich am kontroversesten von den dreien, David tröstet sich im Gericht Gottes. Und ich denke, ein Christ darf das auch. Er betet, sprich sie schuldig. Es waren viele Anschläge, es war gewollt, es war hinterhältig, es war wiederholt, ohne Reue, ohne Umkehr. Verstoße sie wegen ihrer vielen Übertretungen. Die Täter sind ja keine Christen und die Rede ist auch nicht von Taschendieben. Psalm 5 folgt dem gleichen Muster wie das Neue Testament. Schlagen wir zusammen Römer 12 auf, Verse 17 bis 21. Das findet ihr auf Seite 851 in den Bibeln vor euch. Seite 851. Da lesen wir: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Leben gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist auch Inhalt von Vers 9. Und jetzt, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wenn David betet, sprich sie schuldig, dann gibt er die Angelegenheit an Gott ab. Sich in Gottes Gericht zu trösten bedeutet, das Gericht nicht mehr selbst in die Hand nehmen zu müssen. Er überlässt es dem Zorn Gottes. Und das Neue Testament lehrt nicht, dass der Christ den Tätern vergeben muss. Vergebung in diesem Fall hier. Vergebung hat mit Gerechtigkeit zu tun. Vergebung beinhaltet, dass eine Schuld ausgeglichen und deshalb der Freispruch erteilt wird. Und Vergebung bedeutet nicht, dass man den Übeltäter ungestraft davonkommen lässt. Wir können solche Dinge, um die sich Psalm 5 dreht, nur dann loslassen, wenn wir sicher sein können, dass Gerechtigkeit kommen wird. Darum nagt es so an uns. Und Gerechtigkeit kann nur dann geschehen, wenn jemand für die Taten bezahlt. Entweder die Täter bezahlen für die Taten selbst oder sie kehren um zu Jesus und dann hat er ihre Schuld am Kreuz bezahlt. Aber jemand muss bezahlen und das liegt am Ende von Vers 11 der Grund. Denn sie haben sich gegen dich empört, steht dort. Verbrechen an uns sind in allererster Linie immer Verbrechen gegen Gott. Darum muss Gott jemanden bezahlen lassen, oder er ist nicht gerecht, dann hätte er es einfach nur unter den Teppich gekehrt. Gott verlangt von uns hier nicht zu vergeben, denn er selbst tut es nicht. Gott bietet allen seine Vergebung an, ja. Doch er vergibt nur dann, wenn jemand umkehrt und an Jesus glaubt sodass Jesus die Schuld bezahlt, anstelle vom Täter. Und alles andere widerspricht dem Charakter Gottes, der gerecht ist und den wir eingangs schon verkündigt haben. Und deshalb ermutige ich uns, dass wir Gebete wie Psalm 5 nehmen, uns herantrauen und nicht glätten. Und wenn wir seelsorgerlichen Beistand geben, dann lasst uns auch niemanden eine zusätzliche Last auferlegen, indem wir Vergebung erwarten, wo Gott sie nicht geben würde. Wie gesagt, die Rede ist hier nicht von einem anderen Christen, sondern es ist vor jemand, der nicht umkehrt. Es ist ein großer Trost zu wissen, dass mein Leiden nicht kenntnislos an Gott vorübergegangen ist. Damit werden die Albträume, die Rückblicke, Erinnerungen, Wut, Bitterkeit, Emotionen nicht mit einmal verpuffen. Aber es ist ein Mittel, das Gott uns gibt zum Loslassen. Mit einem solchen Gebet ist die Angelegenheit auch noch nicht erledigt. Zeit ist auch ein Faktor, aber wichtiger ist, dass wir in der Lage sind, Gottes Gerechtigkeit und Gericht, seinen Charakter, seine Ehre in unser Gericht, in unser Gebet einzubetten. Und Gott tut auch etwas Unerwartetes durch diese Art von Gebet. Wer betet, spricht sich schuldig, o Gott, und die Rache dem Zorn Gottes überlässt, in dessen Herz entsteht wieder Raum, für Gottes Geist zu wirken. Und das kommt in den nächsten Versen von Römer 12, Verse 20 und 21. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und so schließt sich der Kreis und wir sind wieder bei der Feindesliebe. Gottes Gerechtigkeit und die Gewissheit seines Gerichts dürfen uns ein Trost sein. Deswegen ermutige ich uns nochmal, dass wir behutsam uns an Gottes Gerechtigkeit und an sein gerechtes Gericht herantrauen als Mittel zum Trost. Und es ist auch ein Mittel zur Erfüllung von der Bitte in Vers 9. Leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Denn Vertrauen auf Gottes Gericht verhindert, dass wir selbst einen Racheakt ausüben. Wenn wir uns Gott so anvertrauen, dann wird er für uns Stellung beziehen. Dann wird er unseren Fall zu einem guten Ende bringen. Und dann werden wir Freude haben, wo jetzt vielleicht noch Schmerz ist. Wenn wir unsere Verletzungen Gott überlassen und uns leiten lassen in seiner Gerechtigkeit, dann, wer weiß, vielleicht werden ehemalige Feinde Brüder oder Schwestern im Glauben. Vielleicht kommen sie zur Umkehr. Weil wir in die Lage versetzt wurden, Böses mit Gutem zu vergelten. Und dann wird ihre Schuld von Jesus getragen. Und unser Gebet, das wir vielleicht gesprochen haben, sprich sie schuldig und verstoße sie, wird werden zu sprich ihn schuldig, verstoße ihn an ihrer Stelle. Das ist auch die Basis dann dafür, für dieses positive Ende in Versen 12 und 13. Und gleichzeitig ist es auch ein abschließendes Argument im Gebet. David betet, dass wenn Gott sein Gebet erhört und ihn leiten wird in seiner Gerechtigkeit und ja, vielleicht sogar die Situation und die Feinde, ihn von den Feinden selbst errettet. Und wenn Gott Gerechtigkeit walten lässt über seine Feinde, ja, dann wird die ganze Gemeinschaft der Gläubigen Freude haben. Denn wo ein Mitglied leidet, da leiden alle mit. Und wo ein Mitglied sich freut, da freuen wir uns alle mit. Aber das Ende aller Bedrängnis und Anfeindung ist nicht immer Gottes guter Plan im Hier und Jetzt. Und unsere Geschwister in Nordkorea und im Mittleren Osten vielleicht, in anderen Ländern, die können das bezeugen. Und daher erweitert David seinen Blick im Gebet auf die Ewigkeit. Und er sagt, ewig werden sie jubeln. Nach diesem Gebet müssen wir vielleicht wieder Verfolgung ertragen. Vielleicht müssen wir am Montagmorgen wieder an einen Arbeitsplatz zurückkehren, wo wir Feindseligkeit erdulden. Aber Gott wird Gericht sprechen. Und er wird ein neues Reich aufbauen. Ohne Sünde, ohne Feinde. Und dieser Ausblick ist Trost und Grund zum Fröhlichsein. Und er gibt Frieden. Wenn wir es nicht schon tun, wäre es nicht gut, wenn wir jedes unserer Gebete, unserer dringlichen Gebete, enden mit diesem positiven Ausblick. Bevor ich jetzt abschließe, möchte ich unsere Aufmerksamkeit noch zu den wahren Gerechten des Gebets lenken. Bisher war immer die Rede von einem Gerechten und vielen Gottlosen. Und dann kommen andere, die sich im Namen des Herrn freuen, wegen diesem einen Gerechten, unserem Herrn Jesus selbst. Er war ein Mann mit vielen Feinden und falschen Freunden. Heuchler wollten ihn in seinen Worten fangen. Sie erfanden Lügen gegen ihn und er wurde unschuldig verurteilt. Jesus ist noch viel mehr als David, ein Mann der Bedrängnis, Anfeindung, Missbrauch, Gewalt und Trauma erlebt hat. Und er betete ganze Nächte durch, damit Gott ihn in seiner Gerechtigkeit leiten möge. Und er genoss ungetrübte Nähe zu Gott. Und in seiner größten Bedrängnis wurde Jesus durchbohrt am Kreuz, verspottet, verhöhnt. Flötenspiel, wie in Vers 1 steht, ist Trauermusik in der Bibel, wenn jemand gestorben ist. Jesus ist am Kreuz gestorben. Davids Bedrängnis ging nicht so weit. Doch weil er, Jesus, Gottes Gerechtigkeit zum Ziel hatte, wurde Jesus schuldig gesprochen an unserer Stelle. Er wurde verstoßen für uns. Alles, sodass Gott gerecht bleibe, wenn er jemanden überhaupt vergibt. Und am letzten Tag wird Jesus Richter sein über die, welche uns bedrängt haben und nicht umgekehrt sind, damit wir jetzt loslassen können, wo Bitterkeit und Wut Raum einnehmen in unserem Herzen, sodass wir das Böse mit Gutem vergelten können. In diesem Gerechten, Vers 13, finden wir unseren Segen. Seine Gnade umgibt uns wie ein Schild. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für Psalm 5. Aber wir brauchen Zeit und wir brauchen auch deine Hilfe, das alles irgendwo zu verarbeiten, zu verinnerlichen, was da steht. Vater, wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst und dass du uns leitest, dort, wo wir angefeindet werden oder dort, wo wir Bitterkeit und Wut haben wegen vergangener Geschehnisse und Erlebnisse. Leite uns in deiner Gerechtigkeit um unsere Feinde willen, sodass wir Böses mit Gutem vergelten können. Und dann weiche die Herzen unserer Feinde, sodass sie umkehren zu Jesus, sodass wir mehr Brüder und Schwestern haben. In Jesu Namen. Amen.